Kann man ihm eigentlich ernsthafter einen Vorwurf machen? Ich meine, habt ihr ihre Beine gesehen? Okay, sie war verheiratet. Aber hat sie es nicht eigentlich irgendwie auch selbst provoziert? Das ganze Drama, das ihn in den Scherbenhaufen geführt hat, in dem er jetzt sitzt, hat sie ihn nicht im Grunde genommen in das Kartenhaus reingelockt, das gerade droht, über ihm zusammenzubrechen? Sie musste doch eigentlich gewusst haben, dass er sie dort sehen würde. Mit ihren Kurven und ihrer makellosen Haut und überhaupt. Außerdem, er hatte doch das Sagen, verdammt nochmal. Und warum hat dieser Typ sie eigentlich überhaupt abgekriegt? Er war eh nie zu Hause. Er konnte ihre Schönheit überhaupt nicht wertschätzen. Und jetzt war es passiert. Der Streifen auf dem Test hatte sich verfärbt. Und bald schon würde jeder das königliche Kügelchen sehen, in das sich ihr makellos flacher Bauch verwandeln würde. Trotz allen Aufpassens. Und allen würde klar sein, von ihrem Ehemann, der ja als Teil von seiner, von Davids Armee, gerade an der Front war, konnte das Baby sicher nicht kommen. Schande, ey. Wenn das rauskommt, ist es ein gefundenes Fressen nicht nur für die Klatschpresse, sondern vor allem für seine politischen Feinde. Er musste sich schleunigst was einfallen lassen, um die ganze Affäre irgendwie zu vertuschen. Und ihm fällt was ein. Er, das ist David, der König von Israel, der heute als Vorbild eines wahren, gläubigen Mannes gilt. Hochgelobt, er war der, der mit der Steinschleuder gegen Goliath in den Kampf gezogen ist und mit Gottes Hilfe gewonnen hat. Er ist der, der als König die Stämme Israels endgültig vereint hat und das Reich zu nie geahnter Größe geführt hat. Er, von dem die Bibel sagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was ziemlich unglaublich ist. Die Frau, die er da beim Nacktbaden erwischt hat, oder wobei es ihn erwischt hat, war tatsächlich die Ehefrau eines seiner Soldaten. Sie hier heißt Bathseba, eine Schönheit vor dem Herrn und vor königlichen Stalkern. Und David lässt sich was einfallen und er zieht Uriah für ein Wochenende, den Ehemann, von der Front ab, füllt ihn ab in der Hoffnung, dass er in Stimmung kommt und so irgendwie die ganze Affäre noch vertuscht werden kann, dass es irgendwie als sein Baby durchgehen kann. Weil das aber nicht klappt, stellt David ihn schließlich zurück an die Front und befiehlt seiner Truppe, seinen Kameraden, sich auf einen Schlag zurückzuziehen, so dass er ohne Deckung dasteht und auf jeden Fall im Pfeilhagel der Feinde umkommen muss. Tragischerweise klappt dieser Plan dann, wodurch der Weg für David jetzt frei ist. Er heiratet Bathseba, das Kind kann jetzt ganz offiziell sein Kind sein, sein Sohn sein und mehr als nur ein peinlicher Unfall. Was für ein intrigantes Schwein. Und so einer soll ein Mann nach dem Herzen Gottes sein, ein geistliches Vorbild. Was für einen seltsamen Geschmack Gott hat. Ein Ehebrecher und Mörder, der eine verheiratete Frau schwängert und dann alle Hebel in Bewegung setzt, um das Ganze zu vertuschen, dass Gott ihn gerade als Vorbild so herausstellt. Genauso einem. Die Geschichte geht nämlich noch weiter. Das wirklich Besondere an David ist nicht, dass er ein fehlerfreies, ein perfektes, ein makelloses Leben führt. Sondern das Besondere ist, wie er umgeht, wenn er mit seinen Abgründen, mit seinem Versagen, mit seiner Schuld konfrontiert wird. Die ganze Sache fliegt nämlich wenig später auf, mit fliegenden Fahnen. Er wird mit seiner Sünde konfrontiert und seine Reaktion darauf, als ihm die ganze Last, das ganze Ausmaß erst bewusst wird, was er da angerichtet hat, seine Reaktion darauf ist, dass er auf die Knie fällt, sich im Prinzip selbst das Todesurteil fast ausspricht und sagt, das ist so eine große Schuld, so eine große Sünde. Er erkennt es und er büßt und er tut Buße, er fastet, er weint bitterlich und er wendet sich an Gott selbst. Und was ihn sozusagen zum Vorbild macht, ist nicht, dass er nicht so etwas getan hat, sondern ist, wie er dann bereit ist, sozusagen dafür einzustehen, für seine Schuld und für sein Versagen. Neben seiner Jobdescription als Krieger und König hatte er auch noch genug Zeit, um ein paar Lieder zu schreiben, ein paar Gedichte. Im Alten Testament, in der Bibel, sind ganz viele der Psalmen, ja, so das Liederbuch der Bibel, sind ganz viele von David selbst geschrieben. Und eines der berühmtesten Lieder ist der Psalm 51. Sozusagen Davids vertonte, poetische Antwort auf sein Versagen und seine Schuld. Und er fleht dort vor Gott: Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück. Lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Und den Vers haben wir auch. Können wir schon mal ranwerfen. Erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Das macht ihn zum Vorbild. Nicht das Leben unbedingt, das er immer geführt hat, sondern seine Bitte an Gott, dass er erkennt, was in seinem Herzen los ist und wie viel Sünde und wie viel Abgrund da drin schlummert. Und dass er dann Gott darum bittet, sein Herz zu verwandeln und sein Herz zu erneuern. Verwandlung und Veränderung ist ein gutes Stichwort. Vor 500 Jahren hat eine Veränderung begonnen, die wir uns die letzten Wochen näher angeguckt haben. Die Reformation. Und besonders ging es da die letzten vier Predigten um die Aha-Momente von diesem Mönch namens Luther damals, die das so zusammenfassen, was diese Bewegung damals gekennzeichnet und ausgemacht hat. Weil diese Erkenntnisse, diese Aha-Momente waren mehr als nur die Ansichten von einem isolierten, verschrobenen Spalter, sondern ganz schnell haben ganz viele Menschen darin eine Kraft und eine Dynamik entdeckt, die ihr Leben verändert hat. So dass es von Luther zu Anhängern, zu ganz vielen Leuten, zu einer richtigen Bewegung ausgewachsen ist, die heute die evangelische Kirche ist, der Protestantismus. Und aus diesem Grund glauben wir auch, dass die Reformation damals uns heute was zu sagen hat. Weil es dabei nicht einfach um eine historische, interessante Bewegung geht, sondern dass es Erkenntnisse sind, die auch was mit uns und unserem Herzen heute zu tun haben können. Darum heute als Abschluss dieser Predigtreihe die Reformation deines Herzens. Und um es klarzustellen, also warum Herz? Bei Herz geht es jetzt nicht um irgendwie so das rosa plüschfarbene Verliebtsein oder so, Valentinstag, keine Ahnung, an was ihr denkt, wenn ihr an Herz denkt, ja, so mein Herzblatt oder sowas. Darum geht es nicht, sondern wenn die Bibel vom Herz des Menschen spricht, dann spricht sie von dem, was eine Person, was einen Menschen im Innersten ausmacht und kennzeichnet. Wir würden vielleicht heute den Begriff Persönlichkeit verwenden, Charakter. Irgendwie das, wo unser Wille, wo unsere Gefühle, wo unsere Träume, wo unser Verstand, wo das alles zusammenkommt. Das, was eben mich zu Lorenz macht, was dich zu dich macht, was dich im Kern ausmacht und bestimmt. Weil, da ist die Bibel sehr klar, Gott hat kein Interesse daran, dass sich ein bisschen was an uns mal ein bisschen ändert. So ein paar kosmetische Verbesserungen. Ja, dass wir irgendwie mit unserem Denken das Christentum für eine ganz plausible Sache halten oder so. Es geht ihm auch nicht darum, dass wir äußerlich das Richtige tun. Es geht ihm nicht darum, dass wir irgendwie sonntags in den Gottesdienst gehen und irgendwie an NGOs spenden oder sowas. Das sind alles gute Sachen, aber worum es Gott geht, ist eben unser Herz. Ist das, was uns im Innersten bestimmt und ausmacht. Gott möchte eine Beziehung mit uns als ganze Menschen, mit Haut und Haar und Herz, mit allem, was uns bestimmt und ausmacht. Und da ist das Herz eben die Steuerungszentrale für unser Leben. Also die These ist, dass das, was aus uns rauskommt, wie wir uns verhalten, was man sozusagen äußerlich an unserem Leben absehen kann, dass das verbunden ist mit irgendwas in uns drin. Dass das connected ist mit unserem Herzen, mit der Grundorientierung unseres Lebens, könnte man sagen. Mit irgendwie etwas in uns drin. Können den nächsten Vers dran werfen. Die Bibel spricht davon, aus diesem Grund, behüte dein Herz. Vor allem aber behüte dein Herz. Pass darauf auf. Denk drüber nach, von was du dich prägen lässt, was dein Innerstes bestimmt. Denn davon wird dein ganzes Leben beeinflusst. Das, was in deinem Inneren so abläuft, wie du tickst, das wird sich automatisch an die Oberfläche einen Weg bahnen und sich darauf auswirken, wie du dich verhältst. Davon könnte vermutlich jeder von uns Beispiele erzählen, wie etwas in uns ist und obwohl man es lange vertuscht, kommt es dann irgendwann raus. Ich habe das sehr deutlich mal erlebt. Ich war in der 11. Klasse, mit 15 und 16 war ich in ein Jahr in den USA. So ein Highschool Year abroad irgendwie in Amerika. Und es war ein tolles Jahr, tolle Gastfamilie. Ich hatte die Chance, auf einer Christmas Tree Farm zu leben für ein Jahr. Wann hat man das schon mal? Und das Coole an dieser Gastfamilie war auch, es gab ich hatte einen Gastbruder in meinem Alter. Also wir waren wirklich, bis auf 4 Wochen sind wir gleich alt. Und wir haben beide super gern Basketball gespielt. Wir waren beide irgendwie sportlich. Wir haben beide Gitarre gespielt und Klavier gespielt und Musik gemacht. Wir waren beide irgendwie, hatten ähnliche Interessen, waren gleich gut in der Schule und so. Ein absoluter Traum für jeden 15-Jährigen. Es war total zum Kotzen. Zumindest nach ein paar Monaten. Am Anfang ist es irgendwie total cool. Man hat immer jemanden, mit dem man irgendwie rausgehen kann, Sport machen kann, Basketball spielen kann. Aber ziemlich schnell wurde das Ganze zu einer richtigen Rivalität. Und weil wir dort auch in einer ganz schön eingebunden waren, in Jugendgruppe und in eine Gemeinde, in eine Kirche dort, hatten wir sogar gegen Ende so eine Art geistliche Rivalität. Also es ging wieder darum, wer wird öfter angefragt, um Lobpreis zu machen, so, oder wer kann mehr Bibelverse auswendig. Also das klingt vielleicht total lächerlich, aber es war so, es war natürlich nicht offen und nicht ausgesprochen, aber in unserem Herzen hat sich da was breit gemacht. Nämlich irgendwie Missgunst und Neid und dass man gerne selber auch im Rampenlicht steht und auf der Bühne und als so der geistliche Secret-Leiter in der Jugendgruppe angesehen wird. Und warum sollte das nicht ich sein? Warum sollte das er sein? Und wir haben uns angefangen, es uns gegenseitig nicht mehr zu gönnen. Und es war so eine ganz blöde Art, die echt unsere Beziehung angefangen hat zu verhindern. Klar, so ein bisschen Rivalität ist auch normal, ist auch alles gut. Aber es hat unsere Beziehung beschädigt. Wir waren nicht mehr irgendwie so ganz ehrlich zueinander. Wir waren nicht mehr so offen zueinander. Da war was in uns drin, in unseren Wünschen, in unserem Denken, in unseren Gefühlen, was sich an der Oberfläche ausgewirkt hat. Dass wir uns gegenseitig Dinge nicht gegönnt haben, dass wir uns mal in die Pfanne gehauen haben lieber. Dass wir angefangen haben, schlecht übereinander zu reden. Das Herz setzt den Kurs für deine Entwicklung. Und das Leben ist nicht statisch, sondern dynamisch. Und irgendwohin wirst du dich verändern die nächsten Jahre. Und es hat viel mit deinem Herzen zu tun, in welche Richtung das geht. Und es ist gar nicht so leicht rauszufinden. Die Bibel ist da relativ nüchtern. Wer weiß schon, was wirklich uns im Innersten bewegt. Also ich wach nicht jeden Morgen auf und denke mir, ach Mensch, jetzt weiß ich aber, was für Absichten ich habe. Welche verborgenen. Es gibt so viel in uns, wo wir überhaupt gar keinen Zugriff drauf haben. Und wo vielleicht andere sogar von außen drauf gucken können und schon längst wissen, was da irgendwie falsch läuft oder womit es zusammenhängt. Und unsere Motive entlarven können. Aber bei uns selbst gar nicht so einfach. Es ist viel leichter, da so in den Autopilot zu schalten und so vor sich her zu driften. Aber sich bewusst vornehmen, sein Inneres prägen und entwickeln zu lassen, sich bewusst vorzunehmen, wie ich mich in den nächsten Jahren entwickle, das ist eine ganz andere Frage. Und diese 4 Solas, diese 4 Aha-Momente der Reformation, die wir uns angeguckt haben, die können uns dabei helfen. Die können uns mitnehmen quasi auf so eine Reise nach innen, um so die Basics immer mal wieder zu klären. Das Ganze kann ungefähr so sein. Wir können die nächste Folie dran machen. Vielleicht kennt ihr das. Wieder was aus den USA. Ihr kennt vielleicht diese Bilder von kilometerlangen Highways. Ja, nur gerade Strecke, romantisch, idyllisch da irgendwie durchzufahren oder sowas. Vielleicht ist der eine oder andere sogar schon von euch darauf gefahren. Und dann ist euch vielleicht was aufgefallen, was es dort im Gegensatz zu Deutschland gibt. Für alle anderen habe ich dieses Bild. Dort gibt es nämlich die sogenannten Rumble Strips. Ja? Und diese Rumble Strips machen genau das, wonach sie klingen. Es funktioniert so. Wenn du auf der Straße fährst und durch irgendwas abgelenkt wirst, mal völlig aus der Luft gegriffen, du bekommst eine WhatsApp, die du irgendwie dringend beantworten musst, oder du musst den Weg noch eben ins Navi eingeben, weil du spät dran bist, oder deine Kinder hinten zur Ordnung bringen, oder bist einfach ein bisschen sleepy und deine Augen entscheiden sich, dass es gerade eine gute Idee wäre, mal nur ganz kurz zuzugehen oder so. Und wenn du dann so da drohst, von der Straße abzukommen, dann wirst du sehr unsanft und sehr laut wieder in die Realität dieser Straßenbegrenzung zurückgeholt. Sobald du nämlich auf diese Rumble-Strips fährst, fängt die ganze Karre an zu vibrieren und macht dabei richtig ordentlich Krach. Also schlafen ist da nicht mehr und man ist auch ganz schnell wieder mit seiner Aufmerksamkeit vorne und auf der Straße. Rumble-Strips. Warum erzähle ich das? Wie für alles im Leben gilt auch für unser Herz das Trägheitsgesetz. Und am liebsten driften wir eben, wie gesagt, so in den Autopilot ab und kümmern uns nicht so darum, in welche Richtung es da irgendwie geht, was uns prägt, wo wir uns hinentwickeln. Und dann passiert es ganz leicht, dass wir Zorn in uns pflegen, Unvergebenheit, Rivalität oder was auch immer, was uns nicht gut tut und was sich irgendwann seinen Weg an die Oberfläche sucht. Und die Solas können so ein bisschen was wie der Rumble Strip für dein Herz sein. Weil diese Aha-Momente eben nicht nur etwas Historisches sind, sondern uns helfen, wach zu bleiben, fit zu bleiben. Und ich möchte euch 5 Fragen stellen, für die wir uns auch gleich ein bisschen Zeit nehmen, mit denen wir vielleicht uns auf so eine Reise nach innen begeben können. Nämlich anhand dieser Solas. Wir haben uns zuerst angeguckt, allein aus Gnade, dieser Aha-Moment, diese Erkenntnis, dass wir es uns nicht verdienen können. Dass wir uns nicht verdienen können, dass Gott uns liebt, dass er irgendwie unser Leben heilt und gesund macht. Das ist nichts, was wir machen können, sondern es ist ein einziges Geschenk, das uns gegeben wird. Die Frage ist, fühlen wir das? Fühlst du dich angenommen? Ist es dir klar, dass du dir irgendwie nicht durch deine Performance und Leistung irgendwas bei Gott verdienen kannst? Dass das Leben ein Geschenk ist von ihm und dass er es unendlich gut meint mit dir? Ein ganz guter Test könnte sein, wie du mit anderen umgehst. Gehst du gnädig mit anderen um? Meistens ist es so, Leute, die das Gefühl haben, sich selbst alles verdienen zu müssen, aus eigener Kraft zu schaffen, die erwarten das in der Regel auch von anderen. Und wer selbst das nicht erfahren hat, dass ihm alles Wesentliche im Leben gegeben und geschenkt wird, der wird auch so schwer mit anderen umgehen können. Vielleicht eine Frage für dein Herz. Wie ist das mit der Gnade? Wie ist das mit Christus, dem anderen Sola? Mit Glaube kommt, glaube ich, erst. Genau, mit Glaube. Dem zweiten Sola, der zweiten Erkenntnis, die wir uns angeguckt haben. Glaube ist ja mehr als dieses intellektuelle Verstehen, als dieses, ich halte es für plausibel oder sinnvoll. Es ist das auch, aber es ist eben mehr. Glaube ist eher dieses Vertrauen darauf, dass mir wirklich die Gnade Gottes gegeben wird. Dieses Vertrauen darauf, dass Gott es gut meint mit mir. Hast du die Hoffnung in dir, dass Gott bei dir ist? Dass er es mit deinem Leben wirklich gut meint? Vertraust du ihm? Das dritte war Christus. Die zentrale Person des christlichen Glaubens, weshalb wir uns Christen nennen. Und es hat vielleicht mit der Frage zu tun, an was du denkst, wenn du an Gott denkst. Ob beim Beten oder bei sonst irgendwas. Denkst du da an irgendwie was, was weit weg ist, was im Grunde sehr wenig mit deinem Leben zu tun hat? Oder denkst du da an den, der dir näher ist, als wir uns vielleicht je selbst sein könnten? Der, der unser Herz liebt und gesund lieben will. Der, der uns nah ist, der die Liebe selbst verkörpert hat. Und als letztes die Schrift. Darum ging es in der letzten Predigt, dass wir nicht an die Bibel glauben, aber dass wir mit der Bibel glauben und dass die Bibel voller Weisheiten steckt und Erkenntnisse, die unserem Leben gut tun können. Da die Frage, lassen wir uns davon was sagen? Zapfen wir das an, diese Quelle an Weisheit und an Erkenntnissen? Lassen wir Gott dadurch zu uns sprechen? Warum sind das Fragen fürs Herz? Die reformatorischen Erkenntnisse zielen darauf ab, dass Gott eben diese Herzensbeziehung mit uns möchte. Nicht, weil wir sollen, nicht, weil wir müssen, sondern weil Gott möchte, dass wir wollen. Wie kann das gehen? Wie kann das gehen, dass wir sozusagen in diese Beziehung mit Gott kommen, nicht aus Angst oder nicht aus Müssen oder nicht aus sonst irgendwas? Und die Antwort ist eben allein aus Gnade. Allein, weil das in uns diesen Glauben, dieses Vertrauen auf diesen Christus weckt. Auf diesen Jesus, der es unendlich gut meint mit uns. Und ich glaube, dass das so Basics sind, die wir immer wieder mal checken und klären müssen, damit sich etwas bei uns verändert. Weil Veränderung in unserem Leben fängt eben von innen heraus nach außen hin an. Und wir müssen und wir können es nicht, das ist wieder diese Gnade, wir können es nicht aus uns selbst heraus produzieren. Es braucht diese Begegnung mit Gott, mit Jesus, immer wieder neu. Sonst wird es zu einem Fragenkatalog, der irgendwie zwanghaft und wird und der so nach Kontrolle riecht. Und darum geht's auf gar keinen Fall. Aber die Frage ist, wollen wir bewusst leben? Wollen wir bewusst unser Inneres prägen lassen? Und wenn wir dabei anfangen, neben ganz vielen anderen Fragen vielleicht, wenn wir dabei anfangen, dann wird das ist die These, unser Herz und unser Leben beeinflussen und verändern zum Besseren. Nochmal, das kann zu einer reinen Äußerlichkeit verkommen und es kann auch die völlige Überforderung sein, jeden Morgen irgendwie sich diese Fragen zu stellen und das zu checken. Darum geht's nicht. Aber such dir was aus. Du darfst dir heute was Schönes aussuchen, wie früher vielleicht beim Onkel Doktor. Such dir eine Frage aus, einen Aspekt. Worüber willst du vielleicht in der nächsten Woche mal nachdenken? Vielleicht fängst du mit der Gnade an. Vielleicht fängst du damit an, drüber nachzudenken. Mensch, wie fühlt sich das Leben für mich eigentlich gerade an? Ist das irgendwie ein Geschenk? Ist das was, was ich von Gott dankbar nehme? Oder habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie mir das erarbeiten, meine Daseinsberechtigung, meine Anerkennung vor anderen? Und vielleicht, wie gehe ich mit anderen eben um? Bin ich gnädig gegenüber anderen, wenn ich ganz ehrlich bin und mich selbst da mal hinterfrage? Und so fangen wir an, ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was in unserem Herzen ist. Und wir können uns dann davon mit diesen Gedanken aussetzen, miteinander auch, weil das ist auch das Nächste. Wir haben nächste Woche wieder die Church Spaces. Die Church Spaces sind dafür gedacht, dass wir über solche Fragen ins Gespräch kommen, dass wir uns darüber unterhalten, was vielleicht das, was wir heute gehört haben, für unser eigenes Leben bedeutet. Und das kann bei jedem anders aussehen. Darum mein Vorschlag, such dir eine von diesen Fragen aus, einen Aspekt, denk drüber nach und dann redet nächste Woche in den Basis darüber. Was habt ihr euch rausgesucht, rausgepickt? Weil wir brauchen dafür uns gegenseitig und einander. Geistliche Reife, geistliches Wachstum ist ein Mannschaftssport. Ist nichts, was wir wirklich alleine können. Klar, wir können uns auch irgendwie selbst mit uns selbst reflektieren und beschäftigen und so, aber letztendlich brauchen wir dafür einander und uns gegenseitig, um uns davon zu erzählen, um uns inspirieren zu lassen, damit wir Leute mal fragen können, hey, wie siehst du das in meinem Leben? Bei Justin und mir war das so, dass Gott tatsächlich auch in unserem Herzen da was verändert hat und an uns gearbeitet hat. Vor allem bei Justin. Wir sind nach dem Jahr, ein Jahr später haben wir uns wieder getroffen, weil er mich besucht hat. Wir sind so ein bisschen auseinandergegangen, ohne das geklärt zu hatten. Hatten auch irgendwie keinen Bock, irgendwie war dann auch die Zeit vorbei, muss man nicht mehr drüber reden und so. Und in uns beiden hat es aber irgendwie schon noch weitergearbeitet, dass wir irgendwie mit so einem blöden Gefühl voneinander weggegangen sind. Und als wir uns ein Jahr später wieder gesehen haben, gab es so einen Moment, wo wir gesagt haben, hey, ich würde mal gerne mit dir reden. Und dann hat er gesagt, ja, ich würde auch gerne mit dir, mach du zuerst. War so diese Situation, man kennt sie vielleicht. Und es war so schön irgendwie, dass Gott bei uns beiden so den Wunsch reingelegt hatte, miteinander zu reden. Und dass wir das einfach nochmal klären und aussprechen. Dass wir das mal bekennen. Hey Mann, ehrlich gesagt, ich hab's dir überhaupt nicht gegönnt. Ich fand dich total nervig. Aber nicht, weil du so blöd bist, sondern gerade, weil ich so viel in dir gesehen habe, was ich eigentlich gern für mich möchte. Und irgendwie ging es uns beiden so. Und das war eine total schöne Aussöhnung. Und seitdem ist irgendwie unsere Beziehung wieder frei. Es ist nichts dazwischen, kein Elefant im Raum oder so. Und es hat damit angefangen, dieses Gespräch, dieses Äußerliche, war das Ergebnis von einem Prozess, der ein Jahr gebraucht hat bei uns beiden. Wo wir ein bisschen Abstand auch hatten und wo irgendwie sich was in unserem Herzen verändert hatte. Wir machen gleich eine Minute Zeit, dass du dir überlegst, so, was davon könntest du dir aussuchen? Nimm's mit, nimm einfach diesen einen Gedanken mit für heute, und dann unterhalten wir uns nächste Woche in den Basis darüber. Es geht nicht darum, irgendwie was zu kontrollieren zu wollen oder sich irgendwas verdienen zu wollen. Aber es geht darum, dass wir bewusster leben und dass wir uns anfangen, Gedanken darüber zu machen, was in unserem Herzen ist. Und da brauchen wir keine Angst haben, weil wir schon von vornherein von Gott angenommen und geliebt sind. Und Gemeinde ist nicht der Ort, wo Leute sind, die sich immer perfekt und positiv entwickeln und das perfekte Leben auf die Reihe kriegen, sondern vielleicht lauter Davids, die ab und zu richtig verkacken und die richtig Dinge an die Wand fahren und falsch machen. Aber Gemeinde ist dann eben dieser Ort, an dem man kommen kann und an dem man da Heilung erfahren kann, an dem wir anfangen dürfen, dass unser Herz heil gemacht wird und erneuert wird. Amen.